Das Gesundheitswesen ist eine kritische Infrastruktur, an der unmittelbar Menschenleben hängen. Patientendaten zählen auf kriminalen Marktplätzen zu den wertvollsten Datensätzen überhaupt. Die Sicherheit darf nicht erst eskalieren, wenn der Vorfall da ist, sondern sie muss in den klinischen Alltag eingebaut sein, vergleichbar mit Hygienestandards.
Telemedizin, digitale Patientenakten, vernetzte Medizingeräte, KI-gestützte Diagnostik, das Gesundheitswesen wird immer digitaler. Doch je stärker Kliniken, Geräte und Daten miteinander verbunden sind, desto angreifbarer wird das gesamte System. Cyberangriffe auf Kliniken können heute bereits zu OP-Absagen oder Ausfällen führen. Und im schlimmsten Fall können sie sogar Patienten gefährden. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von Cloud-Services, vernetzten Gesundheitstechnologien und digital optimierten Krankenhausabläufen. Deshalb lautet die zentrale Frage: Wie schützen wir eine moderne Gesundheitsversorgung so, dass Patientendaten, Infrastruktur und Menschen sicher bleiben? Darüber sprechen wir heute mit Andreas Mangerich von Microsoft. Er verantwortet bei Microsoft Deutschland alle Themen rund um Cybersecurity, Compliance und Identity für den deutschen Gesundheitssektor und die Forschung. Willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Zukunft, einem Format von Innovation Leben, dem Podcast von Bayern Innovativ. Ich bin Barbara Groll, schön, dass Sie dabei sind. Und wir starten, wie immer, mit einem kleinen Szenario.
Szenario: Eine Klinik arbeitet komplett vernetzt. Alle Systeme bei OP-Robotik, Bildgebung und Monitoring laufen digital, KI-gestützt und in Echtzeit. Während ein Eingriff läuft, bemerkt das Sicherheitssystem ungewöhnliche Netzwerkaktivitäten. Es handelt sich um einen Angriff, der versucht, über eine vernetzte Infusionspumpe ins Krankenhausnetz einzudringen. Doch moderne Abwehrsysteme reagieren autonom. Sie isolieren das betroffene Gerät, trennen den Netzwerkabschnitt ab und leiten parallel eine Analyse ein, ohne den laufenden Eingriff zu stören. Die Frage ist, wie gut vorbereitet ein Krankenhaus ist, wenn Angriffe passieren.
Andreas, erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Danke, dass du zu uns gekommen bist.
Hallo Barbara, freut mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf.
Fokus Technologie.
Ist das wirklich so realistisch, dieses Szenario?
Das Gesundheitswesen ist in den vergangenen Jahren in eine Doppelrolle geraten. Es digitalisiert sich rasant. Stichworte wie elektronische Patientenakte, Telematikinfrastruktur, KI-gestützte Diagnostik. Und es ist gleichzeitig eine kritische Infrastruktur, an der unmittelbar Menschenleben hängen. Und genau das ist so eine Kombination, die Kliniken, Praxen und Kostenträger einfach zu einem hochattraktiven Ziel machen. Patientendaten zählen auf kriminalen Marktplätzen zu den wertvollsten Datensätzen überhaupt, weil sie sich, anders als eine Kreditkarte, nicht zurücksetzen lassen. Hinzu kommt die geopolitische Lage. Wir sehen seit 2022 eine deutliche Zunahme von staatlich tolerierten oder auch gesteuerten Angriffen gegen europäische Versorgungsstrukturen. Auf der anderen Seite trifft diese Bedrohung auf eine Branche mit jahrzehntelangen Investitionsstau in der IT, auf eine hohe Heterogenität in den Systemen und auf einen sehr ausgeprägten Fachkräftemangel. Regulatorisch erhöht sich der Druck dann noch zusätzlich, zum Beispiel durch die NIS2-Verordnung und ja auch durch branchenspezifische Sicherheitsstandards, wie zum Beispiel den B3S. Kurz gesagt, die Angriffsfläche wächst schneller als die Verteidigungsfähigkeit. Und der Schaden eines Ausfalls im Gesundheitswesen stellt sich anders dar als in fast allen anderen Branchen.
Das heißt, in der Logik dann stehen wahrscheinlich Kliniken besonders im Fokus von Angriffen.
Ja, ganz eindeutig. Der Lagebericht des BSIs, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, und auch der von Microsoft veröffentlichte Digital Defense Report, der zeigt, also beide Reports zeigen seit Jahren eine überproportionale Zunahme von Vorfällen im Krankenhaussektor. Ganz besonders zum Beispiel durch Ransomware.
Das ist Ransomware?
Ransomware ist Schadsoftware. Das ist letztlich man verkennt es ganz so als Verschlüsselungstrojaner. Also deine eigenen Daten werden verschlüsselt und nur gegen die gegen eine Zahlung oder gegen ein Lösegeld wird dir praktisch der Schlüssel gegeben, um an deine eigenen Daten wieder ranzukommen.
Ja, stimmt. Da gab es in letzter Zeit einige Vorfälle, die auch in den Medien waren.
Das ist omnipräsent inzwischen, genau. Und der Grund dafür ist ökonomisch sehr, sehr nüchtern. Die Angreifer kalkulieren mit einer sehr hohen Zahlungsbereitschaft, weil so ein Klinikbetrieb halt einfach keinen Stillstand verträgt. Mhm. Jede Stunde Ausfall bedeutet abgesagte Operationen, ungeleitete Notaufnahmen, ja, damit natürlich halt ganz konkrete Patientenrisiken.
Und wenn man jetzt mal bei dem Klinikalltag bleibt und jetzt einfach schaut, es gibt ja da ganz viele Systeme, die laufen seit Jahren. Seit Jahren laufen sie stabil, sind aber eigentlich technisch schon längst überholt. Welche konkreten Risiken entstehen denn durch solche veralteten Geräte oder veraltete Infrastrukturen?
Das ist eins der meist unterschätzten Probleme im Klinikalltag. Medizingeräte haben in der Regel einen Lebenszyklus von 15 bis 20 Jahre. Wenn wir uns klassische IT-Systeme anschauen, vielleicht 3 bis 5 Jahre. In der Praxis bedeutet das, also in vielen Häusern läuft so ein MRT, ein CT oder auch so ein Laborgerät noch auf Betriebssystemen, auf die es seit Jahren schon keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Patchen oder ein Fixen von Sicherheitslücken ist damit oftmals tatsächlich gar nicht möglich. Und gleichzeitig würde das, wenn ich etwas an dieser Konfiguration denn eigentlich verändere, würde das die Zulassung nach Medizinproduktrecht gefährden.
Deshalb die regulatorischen Anforderungen, von denen du vorhin gesprochen hast.
Das ist tatsächlich letztlich dann ein regulatorischer Zielkonflikt, der den Angreifern wieder in die Hände spielt. Was noch hinzukommt, sind proprietäre Protokolle ohne Verschlüsselung, hardcodierte Passwörter oder schlicht die fehlende Trennung vom medizinischen Netz und vom Verwaltungsnetz. Wenn ein einziges kompromittiertes Gerät in so einem Netzwerk ist, kann das tatsächlich der Brückenkopf sein, um das gesamte Netzwerk zu kompromittieren.
Puh, aber wenn man jetzt mal überlegt, gerade Krankenhäuser, die müssen ja rund um die Uhr funktionieren. Geht ja nicht anders. Abschalten ist keine Option. Wie lässt sich denn unter diesen Bedingungen überhaupt ein wirksames Sicherheitsniveau aufrechterhalten? Also ich denke jetzt nur mal ein Update. Dauert ja eine Zeit lang. Mhm. Also das eine länger, das andere weniger lang. Aber letztendlich, währenddessen kann ja nichts passieren im Klinikalltag. Wie geht man damit um?
Letztlich müssen wir aufhören, Sicherheit als punktuelles Projekt zu denken und müssen viel mehr es als Daueraufgabe in den Betrieb integrieren. Wenn Abschalten keine Option ist, dann müssen kompensierende Maßnahmen greifen. Konsequente Netzwerksegmentierung, sodass ein verwundbares Gerät nicht gleich das ganze Haus gefährdet. Ein kontinuierliches Monitoring durch das SOC, also das Security Operations Center, das Anomalien in Echtzeit erkennt. Aber auch ein risikobasierter Patch-Ansatz, der Wartungsfenster mit klinischen Abläufen auch verzahnen kann.
Also Patch ist das, dass ja immer wieder neue Updates kommen, neue Aktualisierungen, ne?
Genau. Mhm. Zentral ist letztlich aber auch das Prinzip der Resilienz. Also die Fähigkeit, einen Angriff zu überstehen, nicht nur um zu versuchen, ihn zu verhindern. Dazu gehören erprobte Notfallpläne, regelmäßige Tabletop-Übungen mit der Klinikleitung und dazu noch unveränderliche getrennte Backups. Die Sicherheit darf nicht erst eskalieren, wenn der Vorfall da ist, sondern sie muss oder sie sollte in den klinischen Alltag eingebaut sein, vergleichbar mit Hygienestandards. Und ganz wichtig dabei, sie muss von der Geschäftsführung getragen werden. Sonst bleibt es eine Aufgabe der IT-Abteilung, die strukturell meistens bereits überlastet ist.
Und ist das angekommen in den Kliniken? Merkst du das? Oder musst du da noch viel Überzeugungsarbeit leisten?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe Kunden, da ist es angekommen. Das ist teilweise wirklich so, dass zumindest die IT-Leitung diese Ansätze gehen oder gehen wollen, dass die oftmals aber sehr, sehr von ihren eigenen Teams ausgebremst werden. Das ist jetzt ein weitreichendes Thema von wegen Fachkräftemangel. Wie lange sind Kollegen, Kolleginnen bereits im Unternehmen? Wie wird in diese Mitarbeiter investiert? Werden die aktuell gehalten oder bauen die eben halt seit 10, 15 Jahren auf die Technologien, die sie kennen? Da sind wir dann beim Thema Adaption und Change Management Prozess. Will ich mich etwas Neuem öffnen? Alles, was neu ist, erzeugt in der Regel erstmal eine Gegenreaktion.
Praxistipp.
Wenn wir das jetzt weiterdenken, welche zentralen Bausteine braucht es denn heute für eine wirklich sichere IT-Architektur im Krankenhaus? Vor allem, wenn ich Einrichtungen betrachte, die wirklich nur begrenzte Ressourcen haben.
Zuallererst, oder womit es eigentlich immer anfängt, ist, ich brauche ein vollständiges Inventar aller meiner Assets. Also inklusive der Medizintechnik, der OT oder Operational Technology. Denn am Ende des Tages, ich kann nur das schützen, was ich auch kenne. Wenn wir das weiterdenken, ganz, ganz wichtig, oder ein Trend, ist ja gar kein Trend mehr, das ist schon seit über 5 Jahren. Identität muss ich heute als neuen Perimeter denken. Also Multifaktor-Authentifizierung, privilegierte Zugriffsverwaltung und das Prinzip der minimalen Rechte, das ist heute nicht mehr verhandelbar. Ja. Also allein die Annahme, Benutzername und Passwort reicht aus. Nein, das ist 5 Jahre alt, das Thema. Da muss ich auf jeden Fall ran. Drittens, wir brauchen eine konsequente Segmentierung nach Zero-Trust-Prinzipien, sodass kein Gerät und kein Nutzer implizit vertrauenswürdig ist. Ganz, ganz wichtig, es geht am Ende meistens ja hauptsächlich um die Daten. Was bedeutet, ich brauche eine robuste Backup- und auch Wiederanlaufstrategie mit unveränderlichen Kopien oder eine robuste Reversionierung der Daten, weil das die wirksamste Versicherung gegen Ransomware ist. Wenn wir weiterschauen, ich brauche auf jeden Fall eine 24/7-Erkennung und Reaktion auf Ereignisse, die kleinere Häuser realistisch nur über gemeinschaftliche oder gemanagte Modelle leisten können. Also durch einen externen Dienstleister, durch sowas wie kommunale SOC-Verbünde gibt es inzwischen schon oder eben halt über sektorale Kooperationen. Noch ein Punkt, auch ganz, ganz wichtig, da gehen wir weg von sämtlichen Prozessen und sämtlichen Technologien in Richtung Faktor Mensch. Und da sind wir eben halt bei einer konsequenten Awareness-Schulung aller Beteiligten. Ja. Mhm. Ich meine tatsächlich alle, also auch die Admins, auch die Vorstände, also jeder, der hier tatsächlich mit teilnimmt, denn ein sehr, sehr erheblicher Teil sämtlicher Vorfälle, der beginnt heute immer noch mit einem ganz klassischen Phishing. Abschließend, was wir auf jeden Fall noch brauchen, das sind cloudfähige, standardisierte Architekturen, weil gerade diese kleinere Häuser von Spezialwissen entlasten und Sicherheit als Service skalierbar machen. Wer begrenzte Ressourcen hat, gewinnt durch Standardisierung, Automatisierung und Kooperation. Nicht durch die Insellösung, auf die man vielleicht schon seit Jahren setzt.
Das klingt logisch. Ein ganz besonders sensibler Punkt sind ja die Daten selbst. Du hast ja vorhin schon angesprochen. Wie gelingt es, medizinische Informationen sicher zu übertragen und gleichzeitig aber verfügbar zu halten? Wie funktioniert das?
Das ist genau die Gretchenfrage in unserem digitalen Gesundheitswesen, weil Vertraulichkeit und Verfügbarkeit hier gleichermaßen lebenswichtig sind. Technisch beginnt das alles mit einer durchgängigen Verschlüsselung, sowohl während der Übertragung der Daten als auch im Ruhestand. Und mit einem feingranularen Berechtigungsmodell, das die Daten nur dort sichtbar macht, wo sie letztlich klinisch auch gebraucht werden. Verfügbarkeit erreicht man dann über redundante, geografisch getrennte Architekturen und über klare Wiederanlaufzeiten, die aber auch immer wieder regelmäßig getestet werden müssen. Essentiell ist am Ende aber auch eine saubere Datenklassifikation. Nicht jede Information ist gleich kritisch, aber jeder muss letztlich ihren Schutzbedarf kennen.
Ausblick.
Jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung. Heutzutage ist ja KI überall. Wir haben uns ja vorhin mal kurz drüber unterhalten, wie man selber KI so nutzt im Privaten und im Beruflichen. Welche Rolle wird denn künstliche Intelligenz künftig in der Cyberabwehr spielen? Also um Krankenhäuser in Echtzeit zu schützen.
Gerade in der Cyberabwehr wird die KI oder künstliche Intelligenz wird das Thema in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Und zwar auf beiden Seiten. Auf der Verteidigerseite ermöglicht dir etwas, was menschliche Analysten in dieser Geschwindigkeit heute schon gar nicht mehr leisten können. So zum Beispiel das Korrelieren von Milliarden Signalen. Und es ist tatsächlich, sind Milliarden von Signalen weltweit täglich, von denen wir da sprechen. Das Erkennen von feinen Verhaltensanomalien und auch das automatische Eindämmen von Angriffen innerhalb von Sekunden und nicht erst innerhalb von Stunden. Gerade in einem Krankenhaus, wo jede Minute zählt, wird das letztlich halt dann natürlich zu einem entscheidenden Faktor. Die KI hilft außerdem, kleinere Häuser zu entlasten, weil sie Routinearbeit im SOC automatisiert und sich das sehr, sehr knappe und qualifizierte Personal letztlich dann darauf konzentrieren kann, was wirklich noch eine menschliche Urteilskraft erfordert. Gleichzeitig muss man aber realistisch sein. Die Angreifer, die nutzen dieselben Werkzeuge. Ja. etwa für hochpersonalisiertes Phishing oder auch zur automatisierten Schwachstellensuche. In den letzten Wochen ging viel durch die Schlagzeilen eine neue KI-Schmiede namens Anthropic, und da gibt es ein neues KI-Modell, nennt sich Mythos, was selbstständig und ja recht beeindruckend kritische Sicherheitslücken entdeckt. Mhm. Also da tut sich ganz, ganz viel. Das Wettrennen wird sich letztlich beschleunigen und nicht entspannen. Entscheidend ist deshalb das Prinzip Human in the Loop, also die KI als Verstärker und nicht als Ersatz für Verantwortung. Am Ende braucht es natürlich Transparenz und Governance, damit KI-Entscheidungen in einem so sensiblen Umfeld nachvollziehbar bleiben.
Kann ich verstehen, ja.
Die Frage zum Schluss.
Jetzt machen wir mal einen Blick in die Zukunft. Mhm. Du hast eine Glaskugel vor dir. Wie könnte denn ein Krankenhaus im Jahr 2035 aussehen? Vor allem, wenn die Sicherheit wirklich von Anfang an mitgedacht wird.
Also in einem Krankenhaus 2035, das Sicherheit konsequent verinnerlicht hat, ist die Cybersecurity vielleicht sogar schon unsichtbar geworden, weil sie von Grund auf überall mit einbaut ist. Jedes Medizingerät bekommt in so einer perfekten Welt eine sogenannte Software Bill of Material. Das ist wie ein digitaler Beipackzettel. Mhm. Und damit wird letztlich der gesamte Lebenszyklus beschrieben. Der wird aktualisiert, ohne letztlich aber die Zulassung von diesem Gerät zu gefährden. Die Infrastruktur ist softwaredefiniert, segmentiert. Die folgt durchgängig diesen sogenannten Zero-Trust-Prinzipien. Was bedeutet, dass jede, also wirklich jede Anfrage explizit verifiziert wird, ganz unabhängig von ihrem Ursprung. Eine KI-gestützte Abwehr, die arbeitet dabei im Hintergrund, die erkennt Angriffe in Echtzeit und isoliert betroffene Bereiche noch bevor irgendwelche klinischen Prozesse davon irgendwie auch nur betroffen sein könnten. Patientendaten fließen kontrolliert zwischen Sektoren, also zum Beispiel von der Klinik in Richtung einer Praxis, in Richtung der Forschung, im Austausch mit den Kostenträgern, und das alles auf Basis europäischer Datensouveränität.
Ich glaube, dich so zu verstehen, dass aktuell, es gibt natürlich Sicherheitsrisiken, aber im Großen und Ganzen hat man alles ganz gut im Griff und arbeitet extrem daran, es tagtäglich noch zu verbessern.
Also diese Risiken gibt es überall. Die gibt es im Privaten, die gibt es sonst im Geschäftlichen. Die Besonderheiten vom Gesundheitssektor, die ich gerade vorhin angesprochen habe, die schlagen natürlich zu Buche, ganz klar. Aber ich sehe die Verantwortlichen, dass die tatsächlich ihr Bestes tun. Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist tatsächlich, dass dieses Tun auch aktiv unterstützt wird. Also sprich, dass die Häuser die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, wie eigentlich aber auch sonst in jedem anderen Unternehmen. Das Thema Security muss Chefsache werden. Das gehört einfach in den Verantwortungsbereich der Klinikleitung und muss da ganz prominent ankommen. Ich weiß, das klingt heute alles nach einer sehr, sehr kühnen Vision, aber wenn wir einmal so weit sind, dass die Sicherheit kein Projekt mehr ist, sondern eine Eigenschaft des Systems, so wie die Hygiene heute, dann könnte man eigentlich an einem guten Stück des Weges gegangen sein.
Ich habe den Eindruck, wir sind da schon auf einem guten Weg, oder auch ihr gemeinsam mit den Kliniken seid auf einem guten Weg. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, die du uns da gerade gegeben hast. Cybersecurity muss auch in Kliniken, auch im Gesundheitswesen Chefsache sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich da mitgenommen habe. Ich habe aber auch mitgenommen, dass Cybersecurity zur Grundvoraussetzung moderner Gesundheitsversorgung wird, sowie vernetzte Geräte, Cloud und KI neue Chancen, aber eben auch Risiken schaffen, und welche Maßnahmen Kliniken und Hersteller ergreifen müssen, um Patientinnen und Patienten zu schützen. Digitale Gesundheitsversorgung ist halt nur so stark wie ihre Sicherheit. Die Zukunft gehört Lösungen, die Technologie, Effizienz und Schutz vereinen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr darüber erfahren möchten, wie sich die digitale Medizin weiterentwickelt, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast Innovation Leben bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig. Ich bin Barbara Groll und das war Fokus Zukunft, ein Format von Innovation Leben, dem Podcast der Bayern Innovativ.